Vor 4 Wochen habe ich einen Satz gesagt, der manchen schon auch zum Denken bringen könnte. Ich habe tatsächlich gewagt, von der bedingungslosen Liebe Gottes zu sprechen, von der bedingungslosen. Und das ist nicht gerade in dieser Zeit eine übliche Sichtweise. Das muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Es gibt hübsche, sehr massive Widerstände auch, weil das ist ja zu einfach. Deswegen nochmal miteinander voll in dieses Denken hinein. Und ich möchte damit beginnen, dass ich die entscheidende Stelle vorlese. Im ersten Johannesbrief 4,8. Da kommt ganz deutlich eine Aussage, dass Gott die Liebe ist. Ein paar Verse weiter, 8 Verse weiter, wird es nochmal eindeutig gesagt. Gott ist die Liebe. Gott hat nicht Liebe für uns, sondern er ist die Liebe. Ganz schön schwierig, das in das Denken der Menschheit hineinzubringen. Und Jesus ist ja daran mit prächtig gescheitert, dass die Frommsten der damaligen Zeit alles haben wollten, nur nicht das. Ein Gott, der liebt. Und dafür haben sie so viele Geschichten und Bilder doch auch gehabt aus anderen Zeiten, wo doch Gott wütend war und Blitze schleuderte und rote Nase bekam vor Wut. Und warum? Weil normalerweise unser menschliches Gottesbild immer eine Projektion von uns ist. Bei uns ist nicht alles Liebe. Und manchmal, also ich kann manchmal, da staune ich immer noch drüber, wie massiv das in uns drin steckt. Wir haben so 5 Notfallkatzen bei uns. Und mittlerweile sind die so verwöhnt, dass sie nur noch das fressen wollen und das nicht mehr fressen wollen. Und da kann ich richtig narrisch werden. Das gibt's doch nicht. Ja? Das steckt in uns drin. Und der Mensch, und da hat auch Freud völlig recht, projiziert sein Innenleben, sein Verständnis von sich selbst und Erlebnis von sich selbst, projiziert er auf Gott. Was wir nicht in den Kopf reinkriegen, ist diese eine Aussage, die entscheidende Aussage des Evangeliums überhaupt, dass Gott die Liebe ist. Aus. So. Wenn er die Liebe ist, dann hat diese Liebe in ihrem letzten, stellt die keine Bedingungen. Das gibt es nicht. Das würde zwischen zwei Menschen sagen, ja, ich mag dich ja schon, ne? Aber wenn du nicht andere Zahnbürsten nimmst oder andere Zahncreme, dann mag ich das, dann doch nicht so. Es gibt keine Bedingungen, wenn Liebe wirklich total wäre, kriegen wir nicht hin. Wir stellen Bedingungen. Nur ganz kleine. Am Anfang überhaupt keine und dann im Laufe der Jahre immer mehr. Und so erleben wir etwas, was wir dann auf Gott übertragen und er ist halt auch so. Interessant ist, dass durch die gesamte Kirchengeschichte, jetzt muss man wirklich mal sagen, in der Länge von fast 2000 Jahren, es immer wieder Christen gab, die einzig und allein diesen Gott liebten. Oder rückliebten und dadurch verändert wurden und dadurch auch Epochen und Menschen verändert haben. Im Mittelalter hat man das die Jesus-Minne genannt, weil es da Leute gab, die einfach bis über beide Ohren, es klingt jetzt doof, aber in Jesus verliebt waren. von dieser Liebe, die Gott zu uns hat, so betroffen waren, dass sie total davon ergriffen waren. Das hat ihr Leben ausgemacht, ihr Glück. Das hat ihren Frieden ausgemacht und das Recht ihre Freude am Leben überhaupt. Wenn Paulus im Philipperbrief schreibt, freut euch, ich sage euch noch einmal, freut euch, dann sitzen die meisten Christen da, ja, du hast es gut reden, ja, damals und so, nicht? Aber ich heute mit meiner Steuererklärung, so, ich soll mich freuen und dann auch noch auf Befehl. Nein, er sagt, ihr kommt dann, bemüht euch drum, es ist das, was Gott will. Er möchte, dass seine Kinder Freude an ihm haben. Und jetzt kommt der wichtige Ergänzungssatz. Egal wie die Umstände aussehen, egal wie es mir geht, egal wie meine Situation ist, wir könnten unter hoher Bedrohung stehen, vielleicht stehen wir sogar schon drunter und merken es bloß nicht. Egal, ob wir verfolgt werden und für Jesus gequält werden, es bleibt dieser Frieden, diese Freude an Gott, bezeugt durch alle Zeiten. Das ist das Erste und das Wichtigste. Es ist nicht, und jetzt kommen wir zu der für mich traurigen und gefährlichen Missverständnis von einem Christentum, das sich komplett auf die Liebe Gottes einlässt. Es gibt ein schönes Buch, ich bin sofort drauf zugestochen, weil es heißt Radical Love, also radikale Liebe. Ich dachte mir, wow, jetzt kommt's. Es ist im Werden, dieses Denken muss sich durchsetzen, damit wir nochmal wieder atmen können, damit wir nicht von der jetzigen Situation unserer Gemeinden und Kirchen irgendwo deprimiert werden und sagen, es geht eh alles im Bach hinunter, warum soll ich denn noch? Wir schaffen das auch nicht mehr, mir ein paar Hanseln, die dann noch zufällig irgendwie fromm sind und an Jesus glauben oder so. Bis ich dann in dem Buch auf Punkte kam, bei allem Kostbaren, das drin steht, keine Frage, wo es um das alte Evangelium ging, also die alte Verkündigung und die neue. Die neue ist eine gefährliche Verkürzung des alten Evangeliums. Da wird alles weggelassen, was man nicht hören will. Jeder macht sich seinen Gott nach eigenem Geschmack. Gefragt ist jetzt zur Rückkehr ins alte Evangelium. Und ich werde das mal ein bisschen vorlesen, damit ihr vielleicht merkt, dass das nicht ganz ohne ist. Dieses alte Evangelium ist eine klare Botschaft. Übrigens ist es saumäßig alt. Und ein Musterbeispiel an Missverständnis Jesu. Ich lese jetzt einen Originaltext hier vor in dem Buch. Ohne Hingabe an Jesus hast du keine Chance, Gott jemals nahe zu kommen. Ohne seine Vergebung bist und bleibst du tot in deinen Sünden. Ohne ihn wirst du in Ewigkeit getrennt von Gott bleiben und niemals den Himmel erreichen. Er ist deine einzige Chance. Ist alles richtig, ne? Es gibt nur einen Weg und der heißt Nachfolge. Sie wird dich alles kosten und du wirst dein Ego verleugnen und nach dem Willen eines anderen leben müssen, Gott. Du wirst nicht mehr dein Eigen nennen können, nichts mehr dein Eigen nennen können. Du wirst in gefährliche Situationen kommen und vielleicht wirst du für deinen Glauben an Jesus vieles erleiden und sogar sterben müssen. Aber du wirst das wahre Leben finden und in der Nähe des vollkommensten Wesens leben können, das es gibt, Gott. Das ist für mich deswegen so schwierig zu verkraften, weil es Dinge vermischt, ganz eigenartig vermischt. Wie komme ich denn in die Nähe Gottes? Ich komme doch nur in die Nähe Gottes. In allererster Linie ist es ein Geschenk und in allerzweiter Linie ist es, Gott, ich kann nicht mehr. Der Mensch zieht die weiße Fahne und sagt, Jesus, ich blicke nicht mehr durch, ich weiß nicht mehr, wie ich weiterkommen soll oder sonst was. Und Gott naht sich ihm. Wiederum, durch die Geschichte hindurch hat Jesus Menschen erreicht, die nach diesem Muster niemals, gar nie, nicht hätten von ihm angesprochen werden dürfen. Die sind nicht bereit, wie hieß es so schön? Also ohne Hingabe hast du keine Chance, Gott jemals nahe zu kommen. Und Gott sagt, nein, ich komme dir erstmal nahe und dann hast du Hingabe an mich, auf die ich sowas von warte. Gott wartet doch drauf, dass sein Geschöpf, das er aus Liebe geschaffen hat, sich in Liebe ihm zuwendet. Das ist kein Wohlstandsevangelium, wie er meint. Es ist kein, wie soll man sagen, so ein sich gemütliches im religiösen Einleben, sondern es ist das innerste und unmittelbarste, was Gott sich für uns gedacht hat, Menschen zu werden, die ihn lieben. Deswegen sagt ja Jesus, als er gefragt wurde, was ist denn das wichtigste Gebot, ne? Dann kommt ja die Antwort, den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen. Ja, warum denn? Der hat es doch nicht nötig. Richtig. Gott hat es nicht nötig. Aber er liebt. Und das ist sein Problem. Und deswegen zittert sein Herz um jeden einzelnen Menschen. Und das ist das, was wir uns niemals ausdenken können. Das ist eben genau jenseits von unserer Projektion. Eine Liebe, die wir uns nicht ausdenken können. Er zittert darauf, dass sein Geschöpf sich ihm zuwendet. Darauf kommt es an. Das ist der Kern der Botschaft Jesu. Und natürlich hört er da nicht auf und er zitiert einen ganz wichtigen Mann, Dietrich Bonhoeffer. Der sprach, ich habe lange Jahre immer diesen Text bei mir so gehabt und habe mir gedacht, irgendwo werde ich nicht mit diesem Text nicht glücklich. Er spricht von der billigen Gnade. Menschen, die also so locker, flockig vor sich hin leben, billige Gnade. Ja, Gott ist schon brav, nicht? Also gibt es ja diese berühmte GOTT, guter Opa, total taub. Ja, da kann ich ja mit leben, ne? So ein bisschen locker. Das ist das Gegenteil. Billige Gnade, da hat er natürlich schon gesagt, wer so lebt, das kann passieren, dass er wirklich an allem vorbei rumpelt, was Gott je für ihn vorgesehen hat. Deswegen sind auch alle Worte Jesu, die er gesprochen hat und die ernst gemeint waren, alle diese Worte Jesu sind ernst zu nehmen. Wenn einer nicht mit diesem Gott zusammenleben will, richtig, liebevoll, als sein Kind, dann sind härtere Folgen dieses Verhaltens wahrscheinlich. Auch nicht immer. Gott wirbt bis zum letzten Moment um sein Geschöpf. Ja, gehen wir mal hin zu dieser billigen Liebe. Bonhoeffer hat dann geschrieben, die billige Gnade ist der Todfeind der Kirche. Und ich finde, das ist ein prophetisches Wort. Denn was ist für die Kirche gefährlicher als Menschen, die in erster Linie in einer Beziehung zu Jesus leben? diese ganze System der Korrektur und der Kontrolle auch, und wie können wir denn es nur anders und besser machen, und wir müssen doch irgendwo uns auch an was anpassen und so. Und der Mensch wird immer hilfloser. Was ist das für ein Verständnis, dass die Kirche durch ein solches Verhalten getötet werden könnte? Todfeind ist ja jemand, der auf den Tod des anderen aus ist. Der Todfeind der Kirche, ja, das ist, wenn ich von billiger Gnade rede. Denn diese billige Gnade ist keine billige Gnade. Es ist das Teuerste, was jemals für uns gekauft wurde. Mit dem Leben unseres Herrn. Und das ist etwas, wo ich mir sage, da gehe ich auf die Knie, da muss ich sagen, Gott, ich werde das nie wieder so denken. Ich danke dir unendlich, dass die Gnade, in der ich leben kann, von dir geschenkt wurde. Interessant ist, dass in dem Buch er auch Bibeltexte bringt. Und zwar, da ist einer, Galater 1 bis 6, da habe ich es doch, ja. Das zitiert er, um zu zeigen, dass dieses Evangelium falsch ist. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Nur, dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würde, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Und das setzt er sozusagen dem neuen, anscheinend weichgewaschenen Evangelium entgegen. Und dann muss ich sagen, Junge, bitte lies genau. Hier steht drin, der euch berufen hat in die Gnade Jesu. Ich habe im Griechischen extra nochmal nachgeguckt. Ja, es steht drin. N. Also in die Gnade Jesu. Und dann kommt das Ganze, der ganze Brief von Paulus redet nichts von nichts anderem als von diesem Leben in der Gnade Jesu. Er sagt, wenn ihr selber nochmal euch etwas verdienen wollt bei Gott, dann ist doch das, was Gott euch verheißen hat, kein Geschenk mehr. Er schenkt es doch euch aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat. Oder an anderer Stelle, wenn wir uns einlassen wieder auf den Weg des Gesetzes, der Vorschriften und der Unterdrückung und allem dem, wenn wir uns dem wieder öffnen, wenn wir versuchen, durch eigene Leistung sozusagen unseren Himmel zu verdienen, wie hier, der kommt nicht rein, er kommt rein. Das ist Sache unseres Gottes. Das geht uns gar nichts an, wie andere Menschen von Jesus behandelt werden, von denen wir sagen, das ist ja so ein Typ, das geht ja gar nicht, im Himmel schon gar nicht und so. Schwachsinn! Es geht uns nichts an. Er sagt nur, wenn ihr euch wieder darauf verlasst, dass ihr mit eigenen Werken, mit eurer eigenen Anstrengung, Frömmigkeit und ich muss wieder und ich sollte eigentlich doch und puh, dann steht ein lapidarer Satz da, dann ist Jesus für euch umsonst gestorben. Das ist das Leben in der Gnade. Und dagegen wendet er sich und sagt, wenn einer was anderes verkündet, der sei verflucht. Zweimal, sagt er das. Ja, also wenn wir das ernst nehmen, dann werden wir eine Befreiung mehr und mehr erleben. Das geht nicht von heute auf morgen. Wir müssen hineinwachsen in dieses liebevolle Verstehen. Es geht nur mit dem Herzen sowieso. Es kommt in den Kopf gar nicht rein. Ja? Wir können uns das, was Gott mit uns vorhat, was er mit jedem Einzelnen von uns vorhat, nicht vorstellen. Wir können es nicht kapieren. Wir können schon gar nicht kapieren, dass er uns bedingungslos liebt. Aber es ist trotzdem die Wahrheit. So, dann muss man ja natürlich fragen, ja, hat dann Jesus überhaupt keine Gebote gemacht? Doch, hat er. Im Kreis seiner Jünger hat er gesagt, so Leute, und das sind Leute, die haben Geschichte hinter sich gehabt. Das waren alles gläubige Juden. Sie gingen am Sabbat in die Synagoge und hörten dann die Lehren der Gesetzeslehrer und Schriftgelehrten und so. Die wussten, dass es über 600 Gebote gibt, von denen sie das meiste nicht gehalten haben. Und dann sagt Jesus ihnen, ich gebe euch nur ein Gebot. Schluck! Was? Nur ein Gebot? Super! Da machen wir mit. Klingt doch gut. Ist doch ein echter Werbegag. Nur ein Gebot, Leute. Am Freitag nur Fisch essen, nicht Fleisch. Ne? Nein, nein. Nur ein Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Aua. Gott will nichts anderes als das. Du bist mein Kind und sei liebevoll zu meinen anderen Kindern. Aus. So wie ich euch geliebt habe. Ja, das kann ein Stück weit bis zur Aufgabe der eigenen Wünsche und Vorstellungen gehen. Aber dann hat es einen Sinn. Weil ich geliebt bin, bedingungslos geliebt bin, habe ich die Möglichkeit, einen Menschen so zu lieben, wie Gott es gerne von mir hätte. Das ist ganze Gebotsding, was man versucht hat, über Jahrhunderte hinweg den Leuten immer beizubringen. Du darfst das nicht, du sollst das, du darfst das nicht, du sollst. Und die Leute verlieren die Freude an Gott. Simple Geschichte. Ich frage mich, was heißt eigentlich Erlösung, wenn ich unter so einem Druck stehe? Das ist keine Erlösung. Aber das Geliebtsein ist eine Erlösung. Und das bedingungslos Geliebtsein ist das Recht einer Erlösung. Und wenn ich dann noch hin und wieder hinbekomme, dass ich einen Menschen wieder meine natürlichen Empfindungen liebe, weil ich ein Kind Gottes bin und er auch, oder sie auch, dann ist Gott mit mir ans Ziel gekommen. Und ich brauche weder vor der Zukunft noch vor der Gegenwart irgendwie Angst zu haben. Ich bin geborgen in dieser unfassbaren, nicht vorstellbaren, nur mit dem Herzen verstehbaren Liebe unseres Gottes. Jesus, dafür danken wir dir. Das war keine billige Gnade. Du hast alles gegeben, absolut alles gegeben, um uns zu befreien von dem, was uns von Gott trennen könnte. Befreie uns auch von unseren falschen Vorstellungen, die wir von dir und deinem Vater und dem Heiligen Geist haben. Lass uns Menschen werden, die von deiner Liebe verändert werden und durch nichts anderes. Ich danke dir dafür, dass du uns nicht loslässt und einfach laufen lässt, sondern dass du uns immer wieder hinterhergehst und mit deinem Wort uns erreichen willst. Amen.